Joe Tiallo ist der vielleicht außergewöhnlichste Kultursenator, den Berlin je hatte. Zumindest was seinen Lebenslauf angeht. Er stammt aus Tansania, hat ein katholisches Internat im Rheinland besucht, war Türsteher, Sänger einer Metalband, Musikmanager der Kelly Family, trat in die CDU ein und kam ins Wahlkampfteam des einstigen Kanzlerkandidaten Armin Laschet. Heute ist er als Senator für das kulturelle Leben in Berlin zuständig. Außerdem ist er gläubiger Christ und sagt das eigentlich auch bei jeder sich bietenden Gelegenheit. Diesen Typen wollten wir kennenlernen und ich freue mich sehr, dass ich Joe Tiallo heute in der Berliner Senatsverwaltung besuchen kann. Danke für die Chance zum Gespräch für eine neue Folge Glaube macht Politik. Hallo, Herr Tiallo.
Hi.
Eine Frage an den Berlin-Politiker und ehemaligen Musikmanager.
Ja.
Wenn Berlin ein Lied wäre, welches wäre es?
Dass das Schöne an Berlin ist, es wäre kein einziges Lied, sondern Berlin hat so viele vielfältige Seiten und deswegen denke ich schon, dass wir natürlich mit Peter Fox schon eine Hymne haben, mit denen total viele hier in Berlin relaten können, ich auch.
Schwarz zu blau.
Ja, ich habe aber noch einen anderen Künstler, der Berlin in einer Art und Weise besungen hat, wie ich sie persönlich als sehr emotional und greifbar empfunden habe. Und zwar Reinhard May.
Oh, erzählen Sie mir davon. Warum Reinhard May? Das hätte ich jetzt bei Ihnen gar nicht so erwartet, ehrlich gesagt.
Warum?
Weil ich Ihre musikalische Vergangenheit recherchiert habe und ich Reinhard May und Crossover jetzt nicht so sehr in eine Kategorie gepackt hätte.
Ja, das ist so, dass ich, was die Musikalität angeht, total breit aufgestellt bin. Ich höre wirklich eigentlich jede Art von Musik, die von der Songstruktur her eine Pop-Struktur, Pop-Affinität mitbringt. Das heißt, das kann Klassik sein, Rock sein, Dance sein, es kann Alternative sein, es können Liedermacher sein. Und insofern ist mein musikalisches Spektrum extrem breit. Es hört nur da auf, wo es dann sehr experimentell wird oder atonal. Da habe ich keinen emotionalen Zugang, da schalte ich meinen Kopf an, um dann zu begreifen, was mir derjenige, der das gemacht hat, erzählen will. Aber wir sprachen hier über Reinhard May und das ist das Lied.
Ich weiß, dass auf der Straße hier kein einziger Baum mehr stand. Ruinen in den Himmel ragten, schwarz und leer gebrannt.
Ich könnte jetzt das ganze Lied laufen lassen, das möchte ich allerdings
schon,
nicht.
Sie haben sich vorbereitet.
Nein, ich habe mich nicht vorbereitet, sondern wenn ich über Musik spreche, dann fällt es mir immer leichter, in der Vermittlung einfach der Emotionalität mal kurz zu Spotify oder Apple zu greifen und da mal diesen entsprechenden Song rauszuholen, weil Musik ist etwas, was man spürt, was ins Herz gehen muss und nicht etwas, worüber man redet oder ausschließlich redet. Und insofern fand ich dieses Lied toll, weil es natürlich so einen anderen Aspekt bringt von Berlin, nämlich eher eine zeitliche Entwicklung, biografisch, wie er das erlebt hat, wie Berlin sich verwandelt hat bis hin zum Fall der Mauer. Und ich glaube, Berlin ist eine Stadt, die immer im Wandel begriffen ist und aufgrund dessen schon mit dieser Spannung Menschen dazu antreibt, darüber zu singen. Und dann entstehen die krassesten Songs so. Ja.
Sie sind seit dem 27. April Senator für Kultur und gesellschaftlichen Zusammenhalt.
Ja.
Ich muss Sie natürlich fragen, jenseits der schönen Gespräche, die wir auch über die Hauptstadt führen, was hat denn Kultur und gesellschaftlicher Zusammenhalt eigentlich miteinander zu tun? Man lässt das eine ja gerne mal unter den Teppich fallen oder man kehrt das unter den Teppich, man sagt Kultursenator, aber was hat denn Kultur mit gesellschaftlichem Zusammenhalt zu tun? Das gehört ja auch zur Job Description.
Das gehört zur Job Description auf jeden Fall dazu, aber es ist natürlich so, dass Kultur sozusagen für mich per Definition ja immer etwas ist, was der Kitt der Gesellschaft ist. Was die Gesellschaft zusammenhält. Die modernen Lagerfeuer, um die wir uns versammeln, sind ja die Kulturstätten, wo wir zusammenkommen. Und da finde ich, beginnt der zweite Teil der Bezeichnung Kultur und gesellschaftlicher Zusammenhalt, weil es nämlich auch aufzeigt, dass die Kultur eine Verantwortung in die Gesellschaft hat. Und gerade in diesen Tagen spüren wir die tektonischen Bewegungen innerhalb der Gesellschaften, in der wir eine Sprachlosigkeit erleben, in der wir feststellen, dass wir kaum zueinander kommen, wenn bestimmte Themen aufgerufen werden. Vor Jahren waren es ja noch das Thema Corona, wo es wirklich einen erbitterten Streit in unserer Gesellschaft gab. Oder wir haben davor die Migrationsdebatte 2015, 2016 erlebt. Jetzt haben wir mit den Konflikten in Israel und Gaza ein neues Thema, was auch die Gesellschaft wahnsinnig spaltet. Und ich glaube, dass die Kultur mit ihren unterschiedlichen Gesprächsformaten, mit ihren unterschiedlichen Dialogformaten, mit ihren unterschiedlichen Ausdrucksformen dazu beitragen kann, dass Menschen sich wieder begegnen, und zwar von Herz zu Herz. Das ist oftmals schwierig in einer Zeit, die von kurzen Nachrichten auf digitalen Plattformen getrieben ist, wo man sich die Meinungen entgegenschleudert. Und ich habe vor 2 Tagen war ich bei einer Veranstaltung, Karneval der Kulturen, und da hat die Geraldine gesagt, Meinungen ohne Herz sind Waffen. Und die Kultur ist dafür verantwortlich, Herz reinzubringen, dass wir uns als Menschen sehen und nicht als Meinungsschleudermaschinen. Mhm. Das ist so die Aufgabe, die wir haben, und das ist eine harte Aufgabe, der wir uns stellen.
Was würden Sie denn sagen, wie ist denn so der Status quo, was den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Berlin angeht? Geben Sie mir mal so eine Einschätzung vom Senator, der dafür zuständig ist.
Wissen Sie, ich weiß nicht, ob man heutzutage Berlin entkoppeln kann vom Rest der Welt. Wir befinden uns schon allein durch die Digitalisierung permanent im Austausch mit Menschen in den entlegensten Winkeln dieser Welt. Und deswegen glaube ich schon, dass wir da eine unglaublich große Herausforderung haben, zueinander zu finden. Wir haben keine Leitmedien mehr, die sozusagen eine große Meinung in das Land, in die Bevölkerung hineintragen, an denen sich viele orientieren. Wir haben keine großen Organisationen mehr, die sozusagen einen Orientierungspunkt darstellen, wie die Kirchen, Gewerkschaften, große Sportvereine, wie das in der Vergangenheit war. Sondern wir haben viele Echokammern, viele kleine Zellen, in der sich die Menschen treffen, meist mit Gleichgesinnten. Und wir haben die Fähigkeit verloren, uns möglicherweise in eine Gedankenwelt des Gegenübers hineinzuversetzen, der nicht unserer Meinung ist. Und ich glaube, da liegt die große Herausforderung für uns als Haus, eben diese Brücken zu bauen, Formate zu entwickeln, wo man mit Menschen ins Gespräch kommt, die nicht zwingend aus der gleichen Bubble entstammen, und darüber dann versucht, in intensiven Gesprächen unsere Welt besser zu machen, was auch immer das Thema zu dem jeweiligen Zeitpunkt ist.
Sie haben gerade gesagt, Berlin ist nicht zu entkoppeln vom Rest der Welt heutzutage. Da gebe ich Ihnen durchaus recht, aber wenn man dieser Tage und auch schon ehrlich gesagt in den Monaten zuvor mal Nachrichten schaut, dann ist Berlin schon präsent jetzt im Moment mit massiven antisemitischen Übergriffen. Nicht erst seit dem 7. Oktober übrigens, das war ja auch vorher schon immer mal wieder Thema. Berlin ist präsent mit, jetzt Gott sei Dank nicht mehr, aber lange Zeit Anti-Corona-Demos, die waren hier besonders groß. Berlin ist präsent mit, ich erinnere mich daran, dass Harpe Kerkeling vor, ich glaube, einem halben Jahr, dreiviertel Jahr gesagt hat, er ist aus Berlin weggezogen, weil Berlin eine queerfeindliche Stadt geworden ist, er es hier nicht mehr aushalten kann, mit seinem Partner zu leben. Also ich könnte immer weitermachen, die Stadt der Übergriffe in Schwimmbädern. Es gab so viele Themen, wo Berlin eben gerade nicht für seinen gesellschaftlichen Zusammenhalt gelobt wurde, sondern im Gegenteil. Wie empfinden Sie das? Und hat sich die Stadt in Ihren Augen da verändert? Ist das Klima schlechter geworden?
Die Stadt hat sich mit der Dynamik verändert, mit der sich unsere Welt verändert, mit der sich Deutschland verändert, Europa verändert. Wenn wir uns beispielsweise die internationale Lage anschauen, dann merken wir, dass es nicht mehr diese 2 Blöcke Ost und West gibt. Wir spüren, dass wir Amerika haben. Wir spüren, dass wir dann die BRICS-Staaten auf einmal haben. Und dann gibt es dann wieder eine Europa mittendrin. Und ich glaube, dass das halt eben etwas ist, was sich bis zum Kleinen durchschlägt. Berlin insbesondere ist für mich immer eine Stadt gewesen, die eine Sache hatte, die sie ausgemacht hat. Das war die Freiheit. Berlin ist die Stadt der Freiheit. Wir erinnern uns damals, als Kennedy seinerzeit über die Mauern gerufen hat, dass Berlin endlich mal frei sein soll. Mr. Gorbachev, tear down this wall, hat dann Reagan danach gesagt. Ich bin ein Berliner, weil damals Kennedy. Und ich denke, darauf sollten wir uns auch berufen. Und das hat auch Berlin für viele Menschen weltweit zu einem Sehnsuchtsort gemacht. Weil man hier in Berlin immer mehr machen konnte, immer freier war als woanders. In Westdeutschland sind viele vor dem Wehrdienst geflohen, weil sie dann nach Berlin gekommen sind, um hier frei leben zu können. Und diese Freiheit hat halt eben auch viele Menschen aus der ganzen Welt angezogen. Und das zieht auch heute noch viele Menschen aus der ganzen Welt an. Und ich glaube, es ist die Verantwortung, auch meine Verantwortung als Senator, aber eben auch der Menschen, die in dieser Stadt Verantwortung tragen, dass wir diesen Freiheitsgedanken nach vorne stellen. Menschen müssen hier in Berlin sie selbst sein können und in ihrer Vielfalt frei leben können. Berlin ist eine Stadt der Liebe. Und diese Freiheit ist ja nicht irgendwie entstanden. 19 Kilometer von hier entfernt. Wenn wir jetzt beispielsweise einige Jahrzehnte zurückgehen, wurde mit der Wannsee-Konferenz eines der größten Verbrechen geplant und durchgeführt von Organisationen, die hier in Berlin ansässig waren. Ich spreche jetzt hier gezielt von der SS und von Heydrich und von den ganzen nationalsozialistischen Verbrechen, die danach sozusagen erfolgt sind. Aus dieser Verantwortung heraus hat sich ja Berlin so entwickelt. Es war ja von 4 Mächten besetzt. Und dieses Erbe tragen wir immer noch in uns, zu sagen, die Freiheit, für die Berlin gekämpft hat, ist das höchste Gut, was wir in dieser Stadt haben. Und Freiheit in Liebe ist so, wie Berlin eigentlich auch immer sein wollte und auch immer das Selbstverständnis der Stadt ist. Das hat sich auch in Kunstformen ausgedrückt, wie Love Parade beispielsweise, worum uns die ganze Welt beneidet hat. Deswegen kämpfe ich dafür, dass wir Berlin nicht zu einem Ort von Konfliktfeldern machen, die außerhalb passieren. Mhm. Berlin darf nicht in diesem Fall jetzt Gaza werden. Berlin darf nicht der Austragungsort der Konflikte aus Jemen, aus dem Sudan, aus Südamerika oder sonst wo sein. Berlin ist ein sicherer Hafen für Menschen, die Liebe, Frieden und Selbstverwirklichung suchen. Und dafür müssen wir kämpfen.
Wenn Sie Juden in Berlin dieser Tage das fragen, ob es ein sicherer Hafen ist, werden viele sagen, für uns jetzt gerade nicht. Man hört ja auch immer mehr, die sagen, sie würden tatsächlich wieder weggehen aus der Stadt. Das muss ja nach der Rede, die Sie gerade gehalten haben und diesem Plädoyer für eine Stadt der Liebe, das muss ja für Sie ein Schlag ins Gesicht sein.
Das ist kein Schlag ins Gesicht. Ich habe mit sehr, sehr vielen jüdischen Gemeinden und Freunden zu tun, die tatsächlich, so wie Sie sagen, mir auch die Angst gespiegelt haben. Die gesagt haben, wir haben Angst, unsere Kinder in die Kitas zu schicken, in die Schulen zu schicken. Wir haben Angst, unseren Davidstern zu tragen. Es gibt einige Schulklassen, wo Israel als Land sozusagen rausgeschnitten wird. Alles Dinge, die den hier in Berlin lebenden Jüdinnen und Juden richtig Angst gemacht haben. Und ich habe für mich selber einfach die Entscheidung getroffen, not under my watch. Solange ich hier Kultursenator bin, auch verantwortlich für Kultur und gesellschaftlichen Zusammenhalt, werde ich alles dafür tun, dass Jüdinnen und Juden hier in Berlin sicher sind. Und ich weiß, dass ich da mit Kai Wegner und Iris Spranger, die jetzt in der Verantwortung als Innensenatorin und Kai als regierender Bürgermeister, da total auf der gleichen Linie bin. Wir waren ja in der Brunnenstraße nach diesem Anschlag versucht und haben uns klar positioniert, aber eben auch diese Ängste mitgenommen. Wir haben übrigens auch reagiert, die Sicherheitsmaßnahmen verschärft. Sie können sich ja mit Polizisten hier in Berlin unterhalten, die ja nicht mal aus ihren Stiefeln kommen, weil sie eben diesem Anliegen Rechnung tragen. Und für mich ist es und bleibt es ein ganz wichtiger Punkt, das wachsende jüdische Leben hier in Berlin zu schützen. Und gleichzeitig aber auch nicht mit dem Schutz des jüdischen Lebens neue Konfliktfelder aufzumachen. Wir erleben ja auch eine Islamophobie. Die ist da. Und auch das darf nicht passieren. Und man kann nicht sagen, ich finde das eine okay, aber das andere nicht, sondern Berlin als Stadt erfordert in der Freiheit und in der Eintracht eben auch, dass wir jedem, das hat ja schon der alte Fritz gesagt, nach seiner Fasson glücklich werden lassen. Und deswegen werde ich auch weiter dafür kämpfen.
Und was kann Kultur da jetzt konkret tun? Also Sie haben gerade gesagt, der Polizeischutz ist ja erhöht worden für jüdische Einrichtungen. Das ist ja eine Sache, aber damit schafft man ja die Konflikte noch nicht aus der Welt. Also was ganz konkret würden Sie da jetzt vorschlagen, sollte Kultur tun? Was für Projekte müssen gefördert werden?
Ja, also zunächst einmal ist die Kultur ja nicht da, um gezielte Konflikte zu lösen. Kultur ist in der Breite da, um eine Verständigung von Menschen zu ermöglichen, um Dialogformate. Deswegen finde ich ja eben gut, dass wir mit Kultur und gesellschaftlichen Zusammenhalt halt eben eine Paarung haben, die sich komplementär ergänzen. Und da ist es aus meiner Sicht wichtig, Dialogformate zu entwickeln. Unserem Haus untersteht ja auch die unterstehen ja auch die Religion und Weltanschauungsgemeinden. Also wir haben ja interreligiöse Dialoge, die wir fördern. Wir sind in Gesprächen mit Imamen, mit Rabbinern, mit Priestern und Bischöfen, um eben gerade in so einer Situation sicherzustellen, dass die angespannten Lagen nicht noch weiter eskalieren, sondern dass deeskaliert wird. Dass wir wegkommen von hasserfüllten Demonstrationen hin zu Gesprächen, bei denen man vielleicht nicht zu einer Lösung kommt, aber vielleicht ein bisschen Verständnis hat für die Lage des anderen. Genau dafür steht Berlin. Genau dafür stehen wir auch hier bei uns in der Senatsverwaltung. Und ich bin mir bei dessen bewusst, dass das eine Herkulesaufgabe ist, gerade wenn wir den Nahostkonflikt anschauen, an denen sich auch schon andere die Zähne ausgebissen haben. Das muss man da ganz ehrlicherweise sagen. Es gab ja vor langer Zeit die Situation, ich glaube zwischen Clinton, als er damals Arafat und Netanyahu eingeladen hat, die Zwei-Staaten-Lösung waren ja kurz davor, Wirklichkeit werden zu lassen. Und vielleicht muss man ja in diese Richtung weiterdenken, dass man für den Nahen Osten auf großer politischer Bühne eine Lösung finden und wir hier in Berlin uns immer darüber bewusst sind, egal wer von der Welt hierhin nach Berlin kommt, muss wissen, wofür die Stadt eigentlich steht. Und die steht nicht für Hass, nicht für Spaltung, sondern eben für Freiheit, für Zusammenhalt. Und dafür werde ich auch weiterhin kämpfen.
Es war viel über jüdisches Leben gesprochen. Ich bin ja selber Protestantin, evangelisch. Als ich nach Berlin kam, ich weiß noch genau, da haben einige Glaubensgeschwister zu mir gesagt, ach Berlin, das ist die Hauptstadt des Atheismus. Haben Sie das schon mal gehört, Herr Cialo? Als Katholik vielleicht? Haben Sie schon mal diesen Ausspruch gehört?
Ich habe nicht das Gefühl, dass Berlin die Hauptstadt des Atheismus ist. Echt nicht. Und selbst diejenigen, die sagen, ich glaube an nichts, glauben dann wenigstens an ans Raven. Ja, also Berlin ist immer eine Stadt, die dich emotional irgendwo hinzieht. Und ich habe, wie gesagt, schon hier nicht nur durch meine Arbeit, aber erlebt, wie viel Spiritualität einfach in dieser Stadt ist. Also wir haben die großen Glaubensgemeinschaften. Als Protestant ist man natürlich hier in Berlin wirklich wohl gelitten. Ich als Katholik muss da schon so ein bisschen struggle, weil wir doch deutlich kleiner hier unterwegs sind und nicht im katholischen Rheinland sind. Aber ich habe wahnsinnig viele Menschen gefunden, die, wenn sie keiner großen Religion angehören, doch immer für sich auf der Suche nach der letzten Antwort auch sind und sich immer fragen, wie können sie ihr Leben gestalten und was sind die Werte, für die sie stehen. Und das ist für mich auch abgeleitet immer eine Positionierung eines jeden Menschen, eine wertebasierte Positionierung, die ich akzeptiere. Also es kommt nicht darauf an, dass jeder jeden Sonntag zur Kirche rennt, um so diese Religiosität zu haben und sich dadurch irgendwie besser zu fühlen, sondern es kommt für mich darauf an, ob jemand wertebasiert immer dem Anspruch unterliegt, jeden Tag besser werden zu wollen im Umgang mit anderen Menschen. Und das ist hier in Berlin durchaus vorhanden. Aber es ist auch eine kalte Stadt. Es ist eine Stadt, die man verstehen muss, wenn man hier hinzieht. Es ist eine Stadt, die einem jetzt nicht Geselligkeit entgegenbringt und schenkt.
Sagt der Rheinländer in Ihnen auch, oder? Sie haben ja das Gegenteil.
Ja, gut, es hat auch Vorteile hier. Es ist nicht eine Stadt, die, es ist eine Stadt, aber wenn man in bestimmten Momenten Menschen trifft, die aufmachen, dann kann sich daraus auch tatsächlich eine Freundlichkeit und eine Freundschaft entwickeln. Und das muss man aber erstmal verstehen, wie Berlin als Stadt funktioniert.
Mhm. Würden Sie so weit gehen zu sagen, es ist eine spirituelle Stadt? Sie haben ja gerade gesagt, jeder glaubt hier an irgendwas und wenn es das Raven ist?
Für den spirituellen Menschen wird das eine spirituelle Stadt sein. Ich erlebe Berlin als eine Stadt, die dir alle Möglichkeiten gibt, aber sich nicht groß um dich kümmert, wenn du mit deinem Mimimi und deinem Wehwehchen meinst, du müsstest die Attention der gesamten Stadt irgendwie jetzt auf dich ziehen.
Ja, das kann ich gut teilen. Ich lebe ja auch schon einige Zeit hier und ja. Wir sind jetzt nicht nur hier, um über Berlin zu sprechen, sondern vor allen Dingen auch über Sie.
Ja.
Ich habe das am Anfang ja schon in meiner kleinen Einleitung gesagt. Ich habe selten einen Lebenslauf wie Ihren gelesen. Sie sind das Kind tansanischer Diplomaten im Rheinland aufgewachsen, hatten einen katholischen Pater als Ziehvater, sind gelernter Handwerker, wurden Türsteher, Sänger einer Metalband, Musikmanager, unter anderem der Kelly Family und schließlich Politiker. Zudem sind Sie heute bei der CDU, waren aber auch schon mal Mitglied der Grünen. Da wird einem wahrlich schwindelig. Selbst wenn ich das jetzt nur so vorlese, merke ich wieder, da sind so viele Stationen. Wie muss das Ihnen da erst gehen? Können Sie es heute überhaupt glauben, wenn Sie so zurückblicken, was da alles passiert ist und welche Kurven Sie geschlagen haben?
Ja, ich meine, man ist ja seines Glückes Schmied, wie man so schön sagt. Und ich habe halt immer versucht, etwas zu tun, was ich in dem Moment für das Richtige gehalten habe. Aber ich war auch mir immer so treu, dass ich mir eingestanden habe, wenn etwas vielleicht nicht so war, wie ich es mir gewünscht habe, dass ich einen neuen Anlauf genommen habe. Also ich habe, das hat vielleicht auch ein bisschen auch was mit meiner Erziehung zu tun, mir selber nicht erlaubt, in einer Enttäuschung zu verharren, sondern habe immer versucht, eine Konsequenz zu ziehen und von der Hoffnung getrieben, das Nächste anzustreben. Aber mit einem sicheren inneren Kompass heraus. Aus einem sicheren inneren Kompass heraus, Entschuldigung. Genau. Insofern, mir wird's nicht schwindelig. Ich habe das ja alles erlebt und ich weiß ja, warum das so ist, aber ich merke schon, dass Leute, die von außen auf meine Biografie gucken, das schon ein bisschen als sehr dynamisch, um das mal freundlich auszusuchen, erleben.
Ja, da ist Bewegung drin, das kann man, glaube ich, festhalten. Ich vermute mal, Sie hätten sich mit 20, also als Sie 20 Jahre alt waren, nicht hier sitzen sehen, oder? Also das ist doch eine Karriere, die man sich kaum vorstellen kann. Jetzt sind Sie Politiker, hätten Sie mit 20 jemals gedacht, Sie würden mal die Kultur in Berlin, wie sagt man denn, leiten?
Ich habe für mich nichts ausgeschlossen. Ich habe nicht etwas gemacht, um zielstrebig auf etwas zuzugehen, sondern ich habe mir immer nächste Ziele gesetzt, von denen ich überzeugt war, dass das der richtige Schritt ist, sich gut anfühlt und dass ich dort mein Potenzial einsetzen kann. Darum ging es mir immer, mein Potenzial zu entfalten. Und das war in jedem Moment so, ob ich jetzt als Sänger auf der Bühne stand, da habe ich nicht gedacht, ich singe jetzt noch ein halbes Jahr, weil ich will ja irgendwann mal Kultursenator in Berlin werden, da muss ich schnell einen anderen Move machen, sondern ich habe in dem Moment jede Zeile des Songs, was ich gesungen habe und die Leute, die mir zugehört haben, habe ich alles reingesteckt, mein ganzes Herz reingesteckt. Das habe ich in Teilen bei meiner Ausbildung gemacht, weil da gab es schon einige Frustmomente, muss ich ehrlicherweise sagen. Habe ich aber auch in dem Willen, das zu beenden, mein ganzes Herz reingesteckt. Ich habe das bei der Musik gemacht. Ich habe das auch bei meinem Umzug nach Köln gemacht, als ich dort als Praktikant angefangen habe, weil ich dann schon in der Plattenfirma richtig arbeiten wollte. Und dann später, als ich direkt mit Künstlern gearbeitet habe, war es auch mein Ziel, mit ihnen einfach einen gewissen Erfolg zu haben, weil ich wusste, dass wenn wir beispielsweise mit einem Album auf 1 gehen, dadurch andere Dinge entstehen, die spannend sind, wie beispielsweise, ja, man kann Touren geben mit der Band, man nimmt dann das nächste Album mit einem anderen Budget und vielleicht mit anderen Voraussetzungen auf und kann dann noch viel, viel mehr an Möglichkeiten nutzen, die sich dann mit Erfolg dann ergeben. Und das war das, was mich immer am Laufen gehalten hat. Und das ist heute auch nicht anders.
Wir wollen mal versuchen, uns dieses sehr vielschichtige und vielseitige Leben ein bisschen gemeinsam zu erarbeiten.
Ja.
Da müssen Sie mir bei helfen. Wie sind Sie denn als tansanischer Junge in einem Internat im Rheinland gelandet?
Ja, also ich bin ja nicht alleine im Internat gelandet. Mein Vater wurde, nachdem er in Tansania als Diplomat im Außenministerium gearbeitet hat, nach Deutschland versetzt. Das war dann aber schon auch zum dritten Mal, weil ich bin ja in Deutschland geboren. Und
haben aber als Kind in Tansania gelebt.
In Tansania gelebt, genau. Aber er kam 79 nach Deutschland und es war klar, dass er nicht allzu lange in Deutschland bleiben würde, sondern nach einigen Monaten weiter nach Schweden muss. Und für meine Eltern war das ein schwieriger Gedanke, dass wir als Diplomatenkinder immer von einem Ort zum nächsten ziehen. Und es ist ja so, dass wenn man jetzt beispielsweise hier in Deutschland Diplomat ist, dann gibt es deutsche Schulen. Also es gibt einfach ein Paket eines jeden Diplomaten, der ins Ausland versetzt wird, auf das er einfach zurückgreifen kann, weil das deutsche Außenministerium die entsprechenden Infrastrukturen zur Verfügung stellt. Das war in Tansania nicht so und schon gar nicht in Tansania der 70er, 80er Jahren, weil das natürlich auch ein bitterarmes Land war. Und deshalb hat mein Vater meinen Pater kennengelernt in Bonn. Nicht deshalb, aber mein Vater kannte meinen Pater in Köln, weil wir immer regelmäßig in der Kirche waren. Und irgendwann mal kamen sie zusammen, er war öfter bei uns zu Hause und sprachen, wir mussten immer schlafen gehen, wir haben ewig geredet und ja, hat ihm dann die Möglichkeit eröffnet, dass mein Bruder und ich, wir waren immer zu zweit, zusammen ins Internat gehen könnten. Und so ist es dann auch gekommen. Allerdings hat man es mir und meinem Bruder nicht gesagt, dass wir ins Internat gehen.
Da wollte ich gerade drauf hinaus, beziehungsweise es wäre eine der Fragen, die ich hier noch stehen habe. Ihre Eltern haben sie ins Internat geschickt und waren dann einfach weg.
Ja.
Und die haben ihnen nicht gesagt, dass sie jetzt weg sein werden. Also es war so ein ganz unerwarteter Abschied für Sie als Neunjährigen von Ihren Eltern, das muss doch furchtbar gewesen sein.
Also das ist manchmal so, das muss man sich so vorstellen, wenn jetzt ein wenn es kracht und donnert, dann empfindet man, da ist man ja in den Ereignissen drin. Und wenn man dann sozusagen, wenn sich der Sturm gelegt hat und man geht raus und sieht dann die Bäume, die umgefallen sind und vielleicht auch die überschwimmen, dann merkt man, was für eine Konsequenz daraus erwachsen ist. So war das bei uns auch. Die ersten Wochen sind wie im Fluge vergangen. Alles war spannend, neue Leute, wir haben Fußball gespielt, wir haben Dinge gemacht, die ich monatelang in Bonn nicht machen konnte, weil das Leben in Bonn schon so ein bisschen eingeschränkt war, um es freundlich auszudrücken. Wir haben die Sprache nicht gesprochen, wir waren auf einer amerikanischen Schule, wir hatten kaum Freunde, es war nur mein Bruder und ich. Und plötzlich waren viele andere Leute, durchstrukturierter Tag, war wunderbar. Aber irgendwann mal hat man sich gefragt, ja, aber wir sollten doch gar nicht so lange bleiben, wann endlich können wir? Und haben festgestellt, nee, das war jetzt keine Ausnahme, das ist jetzt die Realität. Und das war schon am Anfang, ja, ich würde sagen, eine bittere Pille für eine kurze Zeit. Aber da habe ich wahrscheinlich auch gelernt, mich in Situationen einzurichten und das Beste draus zu machen.
Das Internat war ein Internat von Don Bosco, wenn genau. Ich es richtig weiß. Und das war ein Köln, korrekt?
Nein, das war in Rüdesheim.
In Rüdesheim, verzeihung.
Das war das erste Internat, war tatsächlich in Rüdesheim am Rhein, genauer gesagt in Aulhausen. Mehr Outback geht nicht, das muss man wirklich sagen. Aber mein zweites Internat war dann in der Nähe von Köln.
Genau. Ah ja, okay, dann hatte
da
ich das
Da habe ich auch
so
mein Abitur gemacht.
Okay, und wie hat sie das geprägt? Also ich habe gerade gesagt Don Bosco, das heißt, es war eine katholische Einrichtung. Das macht ja was mit einem Kind, wenn man da so aufwächst.
Also erstens habe ich die stabilsten und wirklich tief verwurzelten Freundschaften aus dieser Zeit heute noch. Also das ist halt immer so. Meine Internatsbrüder, wir sagen immer Internatsbrüder, sind jetzt irgendwie nicht so Kollegen oder so, meine Internatsbrüder, die sind mit mir heute total verbunden. Das ist so ein Bond, was man irgendwie ein Leben lang behält. Wir haben keine ausschweifenden Entree, wenn wir uns wiedersehen, um etwas aufzuwärmen, sondern direkt in medias res. Und dann,
man hat ja auch jeden Tag miteinander verbracht. Das ist ja wie Familie.
Genau.
Ja.
Und das Internat hat aber auch mir eine Form von Struktur beigebracht. Davon profitiere ich heute noch. Einfach dadurch, dass Ordensleute sehr strukturiert leben, haben sie das auf das Internat übertragen und das war also sehr, sehr gut. Das Internat hat mir auch beigebracht, dass man durchaus Anerkennung durch Erfolg findet. Mhm. Also das war ja nicht so, ich weiß noch, der jetzige Chef der Salesianer in Deutschland, der hat mal gesagt, es war für ihn auch nicht einfach als Priester, weil er sich immer überlegen musste, wie nah schafft er eine Nähe zum Kind und wie sehr kann er ihn aber begleiten. Und da hat er zum Beispiel gemerkt, dass mein Bruder und ich nie mit den Eltern unterwegs waren. Wir sind immer zu Pater Oerder gewesen. Er sagte irgendwann mal, dass wir ihm leid getan hätten, weil die anderen Kinder immer mitgenommen wurde, zu Hause, geherzt und so weiter. Und mein Bruder und ich eigentlich nie. Ich habe das zu dem Zeitpunkt eigentlich nicht gemerkt. Jetzt, wo ich selber ein Kind habe, kann ich das nachvollziehen. Aber ich glaube, dass man dann vielleicht andere Strategien entwickelt für das Leben, wie man damit zurechtkommt. Und am Ende des Tages ist ja geliebt werden immer eine Form von gesehen werden, eine Form von Anerkennung. Also Liebe sagt man ja dem Liebsten, den Kindern oder dem Partner, ich sehe dich und ich fühle mich wohl, dass du da bist. Das ist toll, du bist toll. Ja. Und dieses Ersatzgefühl holt man sich dann halt durch 5 Tore. Ja.
Okay, ich wollte gerade fragen, ob die damals zuständigen Erzieher in dem Internat, die ja wahrscheinlich größtenteilig auch Pater waren oder?
Die waren Priester oder Brüder, genau.
Okay. Ob die das für
Aber
sie?
Auch Laien, Entschuldigung, auch Laien.
Auch Laien, okay. Ob die das für sie ersetzt haben, dieses Gefühl, was eigentlich Eltern geben, des Gesehenwerdens, des Geliebtseins?
Ich weiß nicht, was für ein Gefühl Eltern geben. Und wir haben ja immer so eine idealisierte Form von Gefühlen, die Eltern geben. Wir denken ja auch beispielsweise, ich war ja damals an Wochenenden oft bei verschiedenen Familien, weil wenn ich Freunde hatte, haben sie gesagt, willst du am Wochenende zu uns kommen? Und dann bin ich halt in so vielen Familien gewesen. Und oftmals war ich auch echt froh, wenn ich im Internat mein eigenes Ding hatte. Weil Familienleben ist auch nicht immer schön gewesen. Ich habe zum Beispiel eine Sache nie so durchleben müssen. Wenn ich in Konflikt stand mit den Erziehern, dann war das immer ein glasklarer Konflikt. Aber mit den Eltern und den Familien können gibt es manchmal so eine bleierne Schwere, Dinge, die nicht ausgesprochen werden. Eine Form, wie Gewalt ausgeübt wird, was aber nicht klar und greifbar ist. Also das habe ich nicht erlebt und das hat sicherlich, war sicherlich eine positive Seite, dass ich mich dann dem nicht aussetzen musste. So.
Sie haben eben von so Tagesrhythmen gesprochen, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, die man in so einer Einrichtung dann hat. Wie stelle ich mir das denn vor? Ist es wie in einem Kloster auch, dass man quasi morgens zum gemeinsamen Gebet geht und mittags und abends? Oder wie ist der Tag da so strukturiert?
Jenseits
der
Unterrichts- genau auf den Punkt gebracht. Das Gebet strukturiert den Tag. Hm. Punkt. Morgens haben wir gebetet, mittags haben wir gebetet, nachmittags haben wir gebetet, abends haben wir gebetet. Und manchmal gab es Messen.
Haben Sie davon was beibehalten danach?
Ja. Also das Gebet ist für mich schon etwas, was mich begleitet. Aber wie gesagt, Sie haben am Anfang gesagt, dass ich mich bei jeder sich bietenden Gelegenheit sozusagen als Christ outet. Nee, das tue ich nicht. Ich stehe dazu, wenn man mich fragt. Aber ich sage das, und genauso ist es auch mit dem Beten. Also ich finde, dass das Beten schon eine Kraftquelle ist. Ich finde auch, dass man das Gebet durchaus mal wieder neu entdecken sollte. Wenn ich jetzt beispielsweise in Kreuzberg bin an Freitagnachmittagen und man sich anschaut, wie voll die Moscheen sind, sind die junge Leute, die hingehen, um zu beten, dann sieht man, dass im Gebet eine Form von Kraft liegt, eine Form von was von reflexiven Hinwendung zu etwas Größerem, was einem dann wiederum Demut lehrt. Und Beten ist auch eine Form von einer Zukunftsgestaltung, indem man im Gebet sich sortiert für das, was man eigentlich für sich und für seine Liebsten und für die Welt vielleicht auch für die Zukunft erhofft und wünscht. Und das vermisse ich möglicherweise in unserer heutigen Gesellschaft, dass das nicht mehr so en vogue ist, weil das natürlich immer wieder mit etwas, was Macht und Machtausübung insbesondere in Kirchen verstanden wird. Aber ich halte das für etwas, was man wirklich neu entdecken sollte.
Das wollte ich Sie jetzt gerade auch fragen, weil Sie die Moscheen in Neukölln angesprochen haben, die voll sind am Freitag. Schmerzt es Sie da, dass die katholischen Kirchen am Sonntag eigentlich eher leer sind?
Nein, es schmerzt mich nicht. Es ist eine Realität, mit der man einfach umgehen muss. Und ich glaube, dass die Kirche in den Jahrhunderten so viele unterschiedliche Phasen durchlebt hat, dass die Hoffnung einfach da ist, dass sich das irgendwann mal ändern wird. Wissen Sie, wir erleben einfach eine Zeit, in der viel an Gemeinschaft verloren geht. Wir erleben eine Zeit, in der so viele Menschen depressive Erkrankungen haben, Orientierungslosigkeiten haben, Sinnhaftigkeiten fehlt. Und die Religion kann durchaus etwas sein, was einem Leben Sinn gibt. Und ich glaube, dass über die Religion und die Bedürftigkeit nach einer Nähe zu Gott möglicherweise es dann zu volleren Kirchen kommen wird. Wenn man sich jetzt beispielsweise den aktuellen Ritus sich mal anschaut, oftmals, dann ist es ja auch vielleicht für viele nicht so ansprechend oder das reflektiert nicht so mit dem Leben. Manche Leute, mir zum Beispiel, ich finde das total gut, wenn ich zum Beispiel ein Gebet oder auch aus dem Gotteslob ein Lied singe, mit dem Wissen, dass das die Menschen vor 80 Jahren, 100, 120, 250 Jahren auch gesungen haben. Das finde ich einfach magisch geradezu. Viele Leute finden das lame. Deswegen muss man vielleicht auch darüber nachdenken, dass man verschiedene Formate zur Lobpreisung Gottes irgendwie machen sollte.
Das klingt jetzt gar nicht so missionarisch, wenn Sie sagen, naja, es schmerzt Sie nicht mit den Kirchen, dass die nicht so voll sind. Ich habe gelesen, dass Sie mal Priester werden wollten.
Ja.
Wie passt das denn jetzt zusammen? Als Priester hätten Sie ja natürlich ein Interesse, inhärentes Interesse an einer vollen Kirche gehabt.
Nein, also ich finde das Wort Schmerzen einfach zu viel an der Stelle. Ich finde es eher, das Wort, was ich benutzt hätte, wäre schade. Es ist schade, weil es wahnsinnig viele Christinnen und Christen gibt, Priester, sehr gute Priester, die sich wirklich aufreißen, um die Kirchen voll zu bekommen, das auch schaffen, aber in der Breite merkt man halt eben dann doch, dass sich das Verhalten der Menschen geändert hat, vielleicht auch, dass die Ansprachen nicht so funktionieren. Wissen Sie, in Zeiten von Digitalität muss man sich fragen, wie präsent die Kirche eigentlich in digitalen Medien ist, wie präsent die Bischöfe in den digitalen Medien sind. Und dann wird man sehr feststellen, dass die Formate jetzt auch nicht so prickelnd sind möglicherweise und dass die Leute das nicht so für sich annehmen können. vielleicht machen das andere Religionen tatsächlich besser. Ne? Wenn ich mir vorstelle, dass der ein oder andere Imam direkt mit den Leuten kommuniziert, in Alltagsfragen eingreift, mit Menschen auf Problemlagen diskutiert. Also das ist vielleicht, wer weiß, eine Situation, die man verbessern kann. Ich denke aber nicht, dass es ein Wettbewerb sein sollte, sondern einfach die Erkenntnis, die Dinge besser machen zu können für sich selber. Und das, ja. Ja. Was war nochmal Ihre Frage vorhin?
Ich hatte angesprochen, dass Sie Priester werden wollten.
Ja, genau. Ich wusste, irgendwas hat gefehlt. Ja, deswegen, ja, irgendwas Markantes habe ich nicht beantwortet.
Dafür
ja.
bin ich ja da. Ja. Aber dann stelle ich die Frage anders. Warum sind Sie denn keiner geworden?
Weil ich keinen Ruf verspürt habe.
Aber es war mal schon sowas wie ein Berufswunsch, oder?
Also ich glaube, wenn man erwachsen wird, dann überlegt man sich szenarisch, also wirklich in unterschiedlichen Richtungen, was man werden könnte. Was ist das, was einen erfüllen könnte? Die Frage, die mich damals angetrieben hat, war immer, warum leben wir? Was ist der Sinn des Lebens? Also diese Frage hat mich jahrelang umgetrieben. Warum werden wir geboren? Warum leben wir, um dann zu sterben? Was ist der Sinn? Und warum machen wir so eine Platte draus? Also ich wirklich, das hat mich, weil wenn man in religiösen Umfeldern aufwächst, dann ist natürlich die Frage, wer sind wir? Das Verhältnis zwischen Mensch und Gott, Schuld, Sühne, Vergebung, Lieben, Entfeindungsliebe, Hass, das Böse, sind immer Fragen, die einen beschäftigen. Und wenn man aber sieht, dass der Mensch so eine kurze Lebensspanne hat und sich dann fragt, leben wir danach wirklich weiter? Dann entstehen da mögliche, unterschiedliche Reaktionen darauf, wie man sein Leben gestalten will. Und das eine war immer natürlich zu überlegen, könnte ich Priester sein. Was ich wollte, war immer mit Menschen was zu tun zu haben. Und was mir Spaß gemacht hat, war immer ein Stück weit auch zu gucken, kann ich Menschen in irgendeiner Form helfen? So, nicht Helfersyndrom, aber kann man gemeinsam was gestalten, was irgendwie Freude auslöst und Spaß macht? Und ich glaube, wenn man mein Leben sieht, habe ich das immer gemacht, ob das man die Zusammenarbeit mit meinen Künstlerinnen und Künstlern war, zu gucken, dass wir gemeinsam einen Erfolg haben, dass sie mit dem, was sie tun, draußen bekannt werden und einfach auch eine Stimme sein können für ihre Kunst. Und das mache ich letzten Endes jetzt auch, zu schauen, dass man für die Kultur hier in Berlin halt eben die Möglichkeiten schafft, dass es in den nächsten Jahren besser wird.
Wir haben jetzt über Ihre Kindheit im Internat gesprochen. Eine Frage, die ich mir aber auch gestellt habe, als ich Ihre Biografie Der Kampf geht weiter gelesen habe, war, Sie sind ja im Rheinland in den 70er, 80er Jahren aufgewachsen. Das heißt, als Kind aus Tansania. Das heißt, es wird ja, ich vermute das ganz stark, Sie dürfen mir gerne widersprechen, ich wünschte, es wäre nicht so, aber ich vermute, dass Sie schon allerhand Rassismus erlebt haben. Wie war das für Sie als Kind? Vielleicht auch gerade in dieser katholischen Einrichtung. Ich weiß nicht, ob es da viele Kinder, die aus dem Ausland stammen, gab oder nicht. Erzählen Sie mal ein bisschen. Haben Sie Rassismus erlebt als Kind?
Ja, ich habe es erlebt. Aber das sind, ich würde das mal so beschreiben, das sind Ausgrenzungserfahrungen. Und Ausgrenzungserfahrungen erleben viele Menschen. Erleben Menschen, die zu dick sind, erleben Menschen, die nicht so viele finanzielle Mittel haben. Und deswegen möchte ich meine Erfahrung gar nicht voranstellen. Aber das ist eine Erfahrung, die man erlebt. Und der Umgang damit ist, gerade wenn man klein ist, oftmals schwierig, weil man nichts dafür kann, wenn man dick ist, nichts dafür kann, wenn man aus einem sozialen Umfeld kommt, wo eben die finanziellen Mittel nicht so ausgestattet sind. Oder man kann auch nichts dafür, mit was für einer Hautfarbe man geboren ist. Und da erlebt man halt eben auch, wie die Welt sein kann. Das ist schmerzhaft, ja.
Sie haben eben in der Aufzählung, die Sie gemacht haben, das Wort Entfeindungsliebe benutzt. Und ich habe Ihrem Buch entnommen, dass das eine Strategie ist, mit der Sie, ja, gegen Rassismus, der Ihnen begegnet, tatsächlich vorgehen oder die Sie dann anwenden. Ja. Was bedeutet das denn, Entfeindungsliebe?
Entfeindungsliebe bedeutet für mich, dass man mit offenem Herzen auf Menschen zugeht, gerade auf die, von denen man eigentlich nicht erwartet, dass man mit ihnen reden sollte. Ein Beispiel, wenn ich jetzt im parlamentarischen Raum bin und da kommt ein Abgeordneter von der AfD mir entgegen, ich würde mich mit ihm unterhalten. Ich würde nicht sagen, ach, der ist ja von der AfD, Assi, rede ich nicht. Ich unterhalte mich mit jedem. Nicht nur, weil ich als Senator für Kultur und gesellschaftlichen Zusammenhalt eine Verpflichtung sehe, die Kommunikation in alle Richtungen zu halten, sondern weil ich in jedem erstmal einen Menschen sehe. Und weil ich glaube, dass jeder eine Chance zur Kommunikation und zu einer Offenheit verdient hat, mit dem man auf ihn zugeht. Weil ich auch in meinem Leben oft festgestellt habe, wie Menschen mit besetzten Bildern auf einen kommen. Und wie oft und wie lange ich manchmal gebraucht habe, um ein bestimmtes Mindset zu dekonstruieren. Und deswegen ist es für mich wichtig, immer offen auf andere Menschen zuzugehen. Und dort, wo, ja, man kann es auch sagen, Hass und Bad Vibes sind, da mit einer Offenheit, aber nicht mit Naivität und Dummheit, das meine ich nicht, aber mit dem festen Willen, Brücken zu bauen, dann auf Leute zuzugehen. Das mache ich heute und das werde ich immer machen.
Wir können uns nicht alle gegenseitig wegcanceln. Das ist so ein Zitat von Ihnen. Trotzdem muss man ja, und das verstehe ich gut, haben Sie auch gerade gut erklärt, trotzdem haben Sie ja wahrscheinlich auch irgendwo eine Grenze. Also ich weiß, im evangelischen Kontext gab es eine große Debatte, sollte man AfD-Politiker auf den Kirchentag einladen. Die evangelische Kirche hat das mit Nein beantwortet, der evangelische Kirchentag hat das mit Nein beantwortet. Der katholische Kirchentag hingegen hat AfD-Politiker eingeladen. Also es ist ja immer eine Gratwanderung zwischen Bühne bieten und jemanden nicht vorkommen lassen.
Je nachdem, wo Sie sind, wenn Sie in etwas konservativ strukturierten Kreisen sind, die werden sagen, die Linken, mit denen will ich nichts zu tun haben. Und ich bin wirklich ein Wanderer zwischen den Welten. Und ich habe für mich selber immer gesagt, ich möchte mit dem Menschen zu tun haben. Das ist doch alles nur Gelable. Ich bin jetzt bei der CDU, ich war früher bei den Grünen, aber am Ende des Tages bin ich doch Joe. Und wenn sich niemand die Mühe macht, den Joe kennenzulernen, oder wenn ich mir nicht die Mühe mache, Sie kennenzulernen, um einfach herauszufinden, wer sind Sie? Woher kommen Sie? Wohin wollen Sie gehen? Was treibt Sie an? Warum sehen Sie die Welt mit Ihren Augen so, wie Sie sie sehen? Und wie können wir gemeinsam ein Zielbild für die Zukunft entwickeln, damit diese Welt ein Stück weit besser wird? Dann kann ich doch keine Leute ausschließen. Es ist doch immer dieses Ausschlussverfahren, was eine Kommunikation unmöglich macht. Es ist dieses Ausschlussverfahren, was immer denjenigen, der ausschließt, dem gibt es das Gefühl, im Recht zu sein. Schlimmer noch, er hat seine Klaköre, die ihm sagen, du hast Recht. Aber was haben wir langfristig davon? Dass wir nur die Mauern höher ziehen. Natürlich gibt es da Grenzen. Und die Grenzen sind bei uns verfassungsrechtlich niedergelegt. Wir müssen ja gar nicht nach irgendwelchen Definitionen suchen. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das ist doch eine glasklare Grenze, auch im Umgang miteinander. Aber das sollte uns nicht in dem Bemühen hindern, indem wir jetzt einfach eine Meinung vor uns her tragen wie eine Monstranz, uns vielleicht mal zu hinterfragen, an welchen Punkten verweigern wir unsere Diskussion und was tun wir eigentlich oder tun wir nicht, damit Berlin oder der Ort, an dem wir unsere Wirkung entfalten können, besser wird.
In der CDU und auch außerhalb ist oftmals dieser Tage die Rede von der sogenannten Brandmauer. Das ist der Friedrich Merz'sche Wunsch oder die Weisung, dass nicht mit AfD-Politikern zusammengearbeitet wird. Jetzt haben Sie ein so sehr beherztes Plädoyer für das Miteinander sprechen und den Dialog gehalten. Wo ist die Grenze?
Grenze haben Sie gerade beschrieben. Die politische Grenze ist doch völlig vollkommen klar. Die ist gesetzt und ich finde sie richtig. Ich finde sie politisch absolut richtig. Da gibt es einfach in vielen Teilen Inhalte, wo man sagen muss, schwierig. Aber nichtsdestotrotz, ich bin ja bewusst bei der CDU, bei dieser Partei, die für mich eine Volkspartei ist, wo ein C dran hängt, wo gewisse Wertigkeiten da dran hängen, die ich total unterschreibe und die sozusagen mich in meinem Sein insofern prägen, als dass ich sage, das Menschenbild oder die Partei geht ja von dem Menschen aus und nicht von einer Ideologie im Vergleich zu vielen anderen Parteien. Und deswegen ist es diese gezogene Grenze absolut richtig. Es wird mich aber nicht daran hindern, in meinem Wirkungsbereich, wenn ich es mit Menschen zu tun habe, diesen Weg nicht zu gehen, weil mein Zielbild ist doch, dass wir Berlin als eine Stadt des Friedens halten. Mein Ziel ist es doch, dass die Menschen wieder lernen, miteinander zu reden. Und wenn Anlässe von draußen uns immer wieder zeigen, sei es der Migrationsdruck, sei es Corona, sei es jetzt der Krieg in Gaza, dass wir unfähig sind, miteinander zu reden, weil jeder nur auf seinen Standpunkt beharrt, dann können wir uns fragen, was das eigentlich bedeutet für die nächsten Generationen, die aufwachsen, wenn sie diese Kommunikationsmechanismen nicht mehr mitbekommen, dass man in irgendeiner Form miteinander, ja, mit einer Entfeindungsliebe miteinander kommuniziert.
Jetzt sind wir schon mitten in der Politik, aber eigentlich wollten wir uns ja ihr Leben erarbeiten, nach und nach.
Das wollten Sie.
Und da folgt jetzt eigentlich erstmal die Musikkarriere. Sie sind als Sänger einer Metalband recht bekannt geworden, Blue Manor Haze. Die ein oder anderen mögen es vielleicht noch kennen. Sie hatten sogar Auftritte auf Festivals wie Rock am Ring. Und später haben sie für große Plattenlabel Stars promoted. Warum sind sie dann selbst keiner geworden?
Weil ich es nicht drauf hatte.
Punkt. Weil sie es nicht, aber sie haben bei Rock am Ring gespielt. Da muss man es ein bisschen zumindest drauf
tun. Ja, aber wissen Sie, um Erfolg zu haben, müssen ja viele Komponenten zusammenkommen. Sie müssen die Fähigkeiten haben. Ich glaube, das war von unserer Band durchaus gegeben. Aber dann braucht man Songs, die wirklich sehr, sehr gut sind, sehr, sehr stark sind, melodiös und von den Lyrics, von der Produktion. Ich glaube, da waren wir nicht in der ersten Liga, so ehrlich muss man einfach auch sein. Dann braucht man ein Setup von Management und Plattenfirmen, die dann so miteinander arbeiten, dass dann auch eine Strategie entwickelt werden kann, die erfolgsversprechend ist. Ich würde sagen, da haben wir vielleicht zu einem Zeitpunkt, wo bei uns der Funke anfing überzuspringen, nicht die richtigen Strukturen als Band gehabt. Und ich glaube, wenn ich mich jetzt heute hinterfrage, habe ich wirklich 1000% gegeben, um erfolgreich zu sein? Vielleicht nicht. Vielleicht habe ich damals gedacht, dass das, was ich gebe, 1000% ist, aber weiß jetzt, nachdem ich Künstler als Musikmanager zum Erfolg geführt habe, was es bedeutet. Und da würde ich sagen, ich war vielleicht bei 55-60%.
Mhm. Und Sie haben sich dann, das haben Sie gerade selber erzählt, dafür entschieden, andere zu managen, anstatt weiter in sich selbst alleine zu investieren. Sie haben ich habe ja eben schon Künstler gesagt, die Sie gemanagt haben, die Kelly Family, Ich und Ich gehört auch dazu. Matthias Schweighöfer habe ich gesehen, auch interessanterweise bei Ihnen gewesen. Sie haben eine Band gemanagt und auch zumindest zeitweise groß gemacht, die manche vielleicht noch kennen. Die hatten, glaube ich, einen großen Hit und die hießen Die Priester.
Ja, ja.
Sie erinnern sich. Es war 2011. Die waren durchaus in den Charts. Ich weiß gar nicht, wie weit oben, relativ weit oben, nicht wahr?
Wir haben goldene Platte hier in Deutschland gemacht und eine goldene auch in Österreich. Also die waren sehr erfolgreich.
Und ich habe irgendwo aufgegriffen, dass sie das tatsächlich auch gemacht haben mit denen, um den Ruf der Kirche zu verbessern.
Ja, das stimmt.
Also doch ein bisschen Mission.
Es ist ja nicht so, dass die Kirche mir nicht am Herzen liegt. Und wenn ich sage, Sie haben ja vorhin gefragt, was es mit mir macht, wenn die Kirche leer ist, sage ich, ich finde das schade. Ich frage mich immer, was hast du eigentlich getan, wenn bestimmte Dinge so passieren? Ich habe ja erlebt, dass der Missbrauchsvorwurf in der Kirche ja schon eine große Delle verursacht hat. Und das war ja schon, wir reden hier von 2009, 2010, 2011. Und damals schon dachte ich, dass man zumindest den vielen Menschen in der Kirche, die Gutes tun, die wirklich in Kindergärten, Krankenhäusern tagtäglich Menschen begegnen und ihr Leben ein Stück weit besser machen, und durch diese Taten sozusagen verschattet werden, dass man da vielleicht mal ein Licht hinleuchten sollte. Ich glaube, ein Stück weit ist es auch gelungen, aber man kann natürlich mit einer Platte nicht die ganze Misere, die da angerichtet worden sind und die vielen gebrochenen Biografien auffangen. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass da die Verantwortung noch immer auf Seiten der Kirche ist. Hm. Auch die Strukturen innerhalb der Kirche zu verändern. Aber ja, das war für mich damals eine persönliche Begegnung mit Priestern, die übrigens bis heute anhält. Und wir haben eigentlich jetzt mit meinem Gang zur Politik gemeinsam beschlossen, dass wir das Projekt jetzt erstmal bis auf Weiteres ruhen lassen werden.
Ach so, Sie haben noch weiter mit denen
wir
gearbeitet?
Wir haben fünf Platten gemacht und das war eines meiner Lieblingsbands, mit denen ich zusammengearbeitet habe, weil das so viele Themen berührt hat, die mich persönlich in meiner Biografie einfach getoucht haben und weil die auch menschlich total korrekt waren. Es hat richtig Spaß gemacht, mit ihnen die Touren zu machen, zusammen zu sein. Das würde ich im Rückblick sagen, dass das mit natürlich einigen Bands, Santiano und was ich dann noch gemacht habe, Alvaro Soler und so, dass das aber auch etwas ist, was ganz, ganz tief in meinem Herzen gewirkt hat, ja.
Wie ist das denn, wenn man mit so einer Priesterband, also die ja wirklich aus Priestern bestand, ne? Es waren drei, glaube ich, es waren drei Männer. Wie ist das denn, wenn man sich damit ins Musikbusiness so reinwagt? Wird man da auch so ein bisschen vielleicht belächelt oder was haben Sie für Erfahrungen gemacht, wenn Sie da mit diesen Priestern unterwegs waren?
ich habe ja nie, wenn ich etwas gemacht habe, geguckt, was die Leute denken werden, sondern ich habe immer für mich selber entschieden, kickt mich das musikalisch? Sehe ich das in irgendeiner Form mit einem Wachstumspotenzial? Und würde es mich stören, jetzt bezogen auf die einzelnen Akteure, wenn sie mich an einem Sonntagnachmittag anrufen und von mir irgendwas wollen? Würde mich das nerven oder finde ich den Typen so okay, dass man mich eigentlich auch am Sonntagnachmittag anrufen kann? Und alle drei Fragen konnte ich da positiven Haken hintersetzen. Und insofern war das egal, was die Leute draußen gesagt haben. Und meistens ist ja immer so, der Erfolg klärt alles. Und als die Priester Gold eingefahren haben, waren viele Leute überrascht, weil sie das Thema eigentlich gar nicht bewertet haben. Sie haben das nicht richtig wahrgenommen, nur dass da irgendwas mit den Priestern. Aber erst, dass es erfolgreich wurde, dann wollte jeder wissen, genau was da ist und wie sind die Mechanismen. Und das ist natürlich total schön.
Also keine negative, kein belächelt werden, oder?
Naja, ich habe schon in meinem Leben öfter mal, als ich zum Beispiel, also das belächelt werden ist ja immer, kommt ja immer von denen, die sich als musikalische Elite betrachten. Und die alle anderen Musikstile mit einer gewissen Form von Arroganz begegnen, weil darin sozusagen eine anspruchsvolle Haltung definiert wird oder nicht. Das ist nicht mein Thema. Ich finde, alles, was die Herzen zum Klingen bringt, hat für mich einfach eine Existenzberechtigung. Der Mensch, der da ist und wenn er Freude empfindet, egal was er macht, egal ob er jetzt ein Handwerker ist oder ein Universitätsprofessor, mir wurscht. Das ist das Entscheidende, dass man ihm eine Emotion entlocken kann, sei es, dass er lächelt oder sei es, dass er vielleicht seine eigene Existenz in Songs wiederfindet und hinterfragt, sei es, dass er im Grunde genommen eine Möglichkeit findet, um seinen Frust rein zu projizieren oder was auch immer, alles, was uns Menschen emotional bewegt. Und insofern, und das kann Musik in seiner unterschiedlichsten Art und Weise, das kann Literatur, das kann die bildende Kunst. Und da jetzt zu helfen, dass das passiert und auch zu den Menschen kommt und das versehen mit einer Geschichte, die dann annehmbar ist, das finde ich großartig.
Man kann ihnen ja auch alles unterstellen, aber keine musikalische Einseitigkeit. Sie haben sich ja vom Heavy Metal über Crossover, wie auch immer man es bezeichnen möchte, bewegt, über Girlbands, Boybands, Kelly Family. Sie haben alles schon auf dem Schreibtisch quasi liegen gehabt an Musikstilen.
Ja, und das war für mich immer wichtig. Aber eines muss ich auch natürlich sagen, es ist ja nicht so, dass ich in einer Exaltiertheit sage, oh, ich möchte jetzt alle Musikstile mal auf dem Schreibtisch haben, sondern es waren die Dinge, die mich persönlich berührt haben. Von Dance über Heavy Metal, von Schlager über Goth, klassische Projekte, die ich gemacht habe, mit Moitza Erdmann beispielsweise, ganz toll, mit den Priestern übrigens. Also das sind Dinge, die ich für immer in meinem Herzen tragen werde und die mir die Arbeit auch echt schön gestaltet haben und die ich jetzt manchmal auch echt vermisse, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber der Trost ist, in die Politik zu gehen, Kultursenator zu sein, heißt auch immer wieder mit Berufsfeldern in Berührung zu kommen, die mich in meiner Biografie geprägt haben. Das ist dann schon wieder auch wieder ein Segen. Ja.
Ich wollte gerade sagen, es ist Ihnen nicht ganz verloren gegangen. Dürfen sogar beruflich auf Konzerte gehen.
Genau. Das ist schon sehr schön.
Sie sind jetzt Politiker. Sie sind im CDU-Vorstand. Sie haben für den Bundestag kandidiert und sind jetzt Senator. Wie oft passiert es Ihnen eigentlich, dass die Leute Sie in der falschen Partei verorten?
Naja, ich positioniere mich schon klar zur CDU. Und das würde ja nur passieren, wenn ich so Ausweichbewegungen mache, wenn man mich fragt, welcher Partei ich angehöre. Aber das tue ich nicht. Ich bin gerne in der CDU. Ich finde auch, wir arbeiten ja gerade in Grundsatzprogrammen, da passiert ja auch sehr viel Inhaltliches. Und daran mitzuwirken und auch eine Emotionalität von einem großen Teil der Bevölkerung, zumindest als Volkspartei kann man das für sich jedenfalls in Anspruch nehmen, abzubilden, das finde ich schon echt schön. Das ist für mich so eine intrinsische Motivation. Aber es ist auch gerade in dem Beruf des Senators auch eine große Verantwortung, die man trägt für die Menschen. Das war der Unterschied vielleicht vorher, als ich nur Parteimitglied war. Da ging es halt eben um Haltung und zu bestimmten Positionen. Und jetzt ist wirklich aktiv die Verantwortung für das Leben vieler Menschen in dieser Stadt. Und das ist schon nochmal eine andere Fallhöhe.
Andere Fallhöhe, damit meinen Sie damit, man zieht so ein bisschen die eigene, die Parteimotivation zurück und schaut mehr, was braucht jetzt der eigentliche Mensch, mit dem ich zu tun habe, oder was?
Nein,
was meinst
also,
du damit?
Hier gilt nicht Mausspitzen, hier muss gepfiffen werden. Das heißt, wir reden nicht über hätte, wäre, täte oder man müsste, sondern wir sind hier verantwortlich, einen Haushalt zu stellen. Wir sind verantwortlich für die Zuwendungsempfänger. Wir sind verantwortlich, in Problemlagen zu agieren, im Großen wie im Kleinen, um das kulturelle Leben hier in Berlin nach vorne zu bringen, um den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Berlin qualitativ zu verbessern. Und das bedeutet, dass man natürlich politisch Entscheidungen auch nach Parteifarbe trifft, aber eben immer wissen muss, dass ich nicht für die CDU hier sozusagen Politik mache, sondern für die Berlinerinnen und Berliner auf Basis des Parteiprogramms der Koalition. Ja? Und Parteiprogramms der Koalition? Das war jetzt aber Schwachsinn. Auf Basis der Koalition, die auf dem Parteiprogramm fußt. So. Und das ist für mich natürlich eine große, also das Entscheidende eigentlich dabei. Für mich geht es um die Berlinerinnen und Berliner, dass die da draußen wirklich cool sind. Auch diejenigen, die mich nicht gewählt haben, die was völlig anderes gewählt haben, müssen zumindest das Gefühl haben, dass wir hier bei uns in der Senatsverwaltung Vollgas geben, damit auch ihr kulturelles Leben gesehen wird und sie auch mit jedem Cent an Steuern, was sie zahlen, bei uns irgendwas finden, was sie motiviert. Also das ist jedenfalls der Anspruch, den wir haben. Werden wir dem gerecht? Entscheiden nicht wir.
Ich habe eben gefragt, ob Sie manchmal in der falschen Partei verortet werden. Das hat ja einen Grund, warum ich das gefragt habe. Ich muss ehrlich sagen, als ich das Ganze hier vorbereitet habe und als ich mich auch mit Ihnen als Person so ein bisschen beschäftigt habe, ist es mir zunehmend schwer gefallen, Sie in einen Topf zu bekommen mit Leuten wie Friedrich Merz, Hermann Gröhe, Jens Spahn. Sie sind Handwerker, Sie sind Künstler, Sie sind Szenekenner, Sie sprechen, das haben wir auch hier im Podcast jetzt schon ab und an gehört, in Anglizismen mit Jugendsprache. Sie haben einen Migrationshintergrund. Sie bringen so vieles mit, was ich einem Friedrich Merz jetzt nicht so auf die Flagge schreiben würde. Also da ist vieles, was zumindest in meinem Kopf, in meiner Sichtweise, Sie trennt von den großen CDU-Leuten. Was verbindet Sie denn mit den Kollegen? Was würden Sie sagen, ist das, was Sie gemein haben?
Wenn ich Ihre Frage jetzt so beantworte, würde das ja heißen, dass ich Ihnen zustimme, dass es da eine Trennung gibt. Und deswegen würde ich das jetzt erstmal, diese Trennung tatsächlich nicht sehen wollen, weil ich glaube, das ist schon, wissen Sie, das C verbindet. Also das ist einfach so, wenn ich jetzt mit Friedrich Merz oder Sie haben jetzt gerade eben vorhin auch Thorsten Spahn gesagt, Sie haben nur Männer aufgezählt, übrigens fand ich interessant.
Ja, ist mir auch aufgefallen, als ich es jetzt sagte. Wie konnte mir das? Julia Klöckner.
Ja, Julia Klöckner. War ich vor zwei Tagen noch bei Margot Friedländer und wir sind, sie kommt übrigens aus dem Rheinland-Pfalz. Und ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass, wenn ich mit ihr rede, dass ich mit jemandem rede, den man jetzt irgendwie im Gestern verorten muss. Ich habe übrigens auch nicht das Gefühl, dass, aber das ist jetzt nur mein Take irgendwie, da kann jeder, ne? Reden wir von Friedrich Merz, der wird ja immer sehr oft als jemand dargestellt, der, keine Ahnung, irgendwie von vorgestern und knöchern und klar, der hat dieses Jahr so ein paar verbale Stunts gebracht, so fand ich jetzt nur semi-geil, aber ich finde, man muss das Bild des gesamten Menschen sehen, was er für eine Haltung hat. Und ich habe oft mit ihm, sei es im Bundesvorstand oder aber auch in One-on-One-Gesprächen, Seiten entdeckt, die vielleicht die breite Masse draußen gar nicht so kennt. Dass er nämlich ein Mensch ist, der zum Beispiel der Kultur total zugeneigt ist, der eine totale Leidenschaft für Jazz hat, der auch Musikinstrument spielt. Das wissen die Menschen gar nicht da draußen. Und ich habe so oft ihn auch in Situationen, nicht nur ich, sondern ich glaube, die ganz Deutschland konnte das sehen, aber man fokussiert sich vielleicht nur auf bestimmte Seiten, auf seine emotionale Seite. Friedrich Merz hat total nah am Wasser gebaut. Sie müssen mal ab und zu sehen, wenn er beispielsweise auch über das Leben der Jüdinnen und Juden in Deutschland spricht. Ja?
Sie sprechen von diesem Ausschnitt vom, ich glaube, es war der CDU-Parteitag, wo er tatsächlich den Tränen nahe war.
Ja,
ich habe das gesehen und ich habe das direkt im Freundeskreis rumgeschickt, weil ich sowas von Friedrich Merz tatsächlich nicht kenne.
Ja, aber das ist er. Das ist auch Friedrich Merz. Und deswegen sage ich ja, wir neigen immer dazu, Leute zu labeln und da wird so ein Feindesbild aufgebaut. Vielleicht muss man wirklich entfeinden und sich fragen, bin ich eigentlich mit dem, womit ich gefüttert worden bin, richtig? Oder muss ich vielleicht nochmal ein Reset machen? Und natürlich hat er Position, die muss auch nicht jeder teilen. Aber die teilen offensichtlich, gerade jetzt, wo wir sprechen in Deutschland, die meisten in Deutschland, wenn man sich vorstellt, wo wir jetzt gerade in Umfragen stehen. Und man sollte jetzt nicht irgendwie Dirty Campaigning immer auferlegen und ein Bild weiter vertiefen, weil das sind die Bilder, wenn man einem solchen Denkmechanismus folgt, die sehr leicht zu Rassismen, die sehr leicht zu Benachteiligungen von auch von Minderheiten, sondern ich glaube, man muss immer finden, wer ist denn der Friedrich Merz? Okay, ich teile nicht seine Position, in Ordnung. Meine politische Strömung mag dann bei den Grünen liegen oder mag dann bei der SPD liegen. Fair enough. Dazu ist das demokratische Spektrum weit, hier in Deutschland jedenfalls, so weit gediegen, dass man sich dann woanders heimisch fühlen kann. Aber man soll, oder auch Jens Spahn, genau das Gleiche. Sie haben also wirklich nur so, und was ist eigentlich der Subtext? Der Subtext ist der alte weiße Mann. Und jetzt werde ich Ihre Frage mal nochmal weiter aufbröseln. Joe, du bist in einer Partei vor lauter alten weißen Männern. Wie geht es dir dabei?
Genau.
Ja, du bist ja gar nicht so alt und weiß, im Gegenteil. Und da sage ich einfach, nee, und dann auf der Suche nach Frauen ist gerade mal Julia Klöckner eingefallen. Wenn ich jetzt sagen würde, gibt es noch andere Frauen in die Kurse, dann kann ich, ja, ich will jetzt kein Battle machen, sondern zum Beispiel eine Wiebke Winter, eine Serap Güler. Ich meine, die sind doch auch alle in der CDU, mit denen ich echt auch viel zu tun habe. Eine Silvia Breer. Ja, es könnte das noch endlos weiter fortführen. Wirklich coole junge Frauen, die mit beiden Beinen fest im Berufsleben stehen und auch für sich eine Vision und ein Bild von der Zukunft haben. Hm.
Vielleicht ist es ja weniger das Problem der Interviewerin, also mir, meins, ja, dass mir diese Personen als erstes einfallen, wenn ich an die CDU denke, sondern das Problem ihrer Partei. Warum präsentiert sie denn genau diese Menschen in
vorderen Positionen? Wenn Sie das Grundsatzprogramm anschauen, werden Sie sehen, dass es präsentiert wurde von Carsten Linnemann, Mario Vogt und Serap Güler. So, also ich habe jetzt, also Mario Vogt kommt aus dem Osten, Linnemann ist Generalsekretär aus dem Westen, Serap Güler Frau und Migrationshintergrund. Wenn Sie sich jetzt beispielsweise, weil Sie gerade sagen, Ihre Partei, bleiben wir doch einfach mal in Berlin. Mhm. Schauen Sie sich da mal das Kabinett von Kai Wegner an. Mhm. Da ist Felor Badenberg, iranische Wurzeln, Joe Cialo, Tansania. Da ist Manja Schreiner, Frau, kommt aus dem Osten, glaube ich. Sicher sogar. Da ist Katharina Günther-Wünsch, Berlinerin mit Wurzeln auch in Sachsen.
Mhm.
Und da ist jetzt Stefan Evers, ja, bekennend schwul. Also das ist, wir haben ein Kabinett, wo man einfach sagt, das kriegen noch nicht mal die Grünen hin. Also nicht mal die SPD, die Grünen und die Linken zusammen kriegen so ein Kabinett hin. Und vielleicht kann man dann doch sagen, wir entfernen uns von einem Bild und von einem Framing, was uns immer dazu dient, bestimmte Bilder zu verstärken, sondern unterstellen auch da mal, dass es vielleicht den einen oder anderen gibt, der einen anderen Ansatz hat. Das Gleiche gilt aber umgekehrt auch in Diskussionen, wenn wir beispielsweise über die Linken reden. Ja, da gibt's bei mir genauso Persönlichkeiten, die ich total spannend finde. Ich habe vor kurzem ein Interview gemacht mit Gregor Gysi. Geiler Typ.
Absolut.
Also muss man ganz sagen, ja, was soll ich jetzt da sagen? Ich kann nicht sagen, oh, du bist jetzt bei den Linken, war früher bei der Stadt. Ich kann mit ihm reden. Und ich kann mit ihm auch über Dinge reden, wo ich das Gefühl habe, dass wir da eine spannende Diskussion haben werden, weil wir einen inhaltlichen Dissens haben. Trotzdem kann ich ihn wertschätzen. Und ich glaube, so müssen wir doch versuchen, uns den Menschen mehr zu nähern als immer irgendwelchen Framings. Gerade in Zeiten, in denen die Menschen sowieso Vertrauen in Institutionen verlieren, müssen wir doch drüber nachdenken, dass wir mehr über den Menschen wiedergehen.
Hm. Jetzt werden Sie mir wieder Framing unterstellen, aber ich konnte Sie auch in die Berliner CDU zunächst nicht einsortieren, denn da sprechen wir ja von der CDU, die diese Namensabfrage nach der Silvesternacht 2022 vorgeschlagen hat. Also nach den Ausschreitungen, die es in der Silvesternacht gab, wollte die CDU die Vornamen der Täter abfragen, wohl um zu analysieren, ob sie mehrheitlich einen Migrationshintergrund haben. Wie ist es Ihnen damit gegangen?
Ich habe damals auch einen Namensartikel in der Welt veröffentlicht, wo ich gesagt habe, dass es wichtig ist heutzutage, dass wir den Mut haben, die Dinge so anzusprechen, wie sie sind. Wenn wir Silvester haben und wir stellen fest, dass ein bestimmter Prozentsatz derjenigen, die da Krawall gemacht haben, einen Migrationshintergrund haben, dann benennen wir das auch halt einfach. Punkt.
Hm.
Ich finde, es macht doch keinen Sinn, so zu tun, als gäbe es das nicht. Auf der anderen Seite, deswegen habe ich das unter Tough Love verpackt, müssen wir doch genauso eine Kampagne machen für diejenigen, die dieses Land am Laufen halten und ebenfalls einen Migrationshintergrund haben. Wo feiern wir denn eigentlich diejenigen, die Also wir haben doch gemerkt, bei der größten Krise dieses Landes, als es um die Impfstoffe ging, jeder hatte seine Meinung dazu, aber das war doch dieses türkische Ehepaar oder mit den türkischen Wurzeln, die uns BioNTech geschenkt haben. Also warum feiern wir nicht viel mehr Leute, die nach Deutschland kommen, ebenfalls Migrationshintergrund haben und versuchen mal das Bild ein bisschen gerade zu rücken? Was jetzt nichts bedeutet, dass ich, also Bio-Deutsch, wir feiern sowieso, jeder sollte für seine Leistung gefeiert werden und jeder sollte für das Verrutschen an Taten, die er irgendwie delivert, dann halt eben auch gerade stehen müssen. Und nicht immer Cherry-Picking machen, um einen ideologischen Punch draus zu bauen. Und das, finde ich, ist gerade vielleicht etwas, worüber wir uns vertieft auseinandersetzen sollten, gerade mit Blick auf Silvester, was jetzt gerade eben vor der Tür steht.
Hm. Wenn ich es richtig verstanden habe, war das ja auch die größte Kritik an dieser Namensabfrage. Gar nicht so sehr das, was Sie jetzt auch angesprochen haben, dass man natürlich das auch benennen muss, wenn Gewalttaten mehrheitlich aus einem migrantischen Milieu kommen, sondern dass der Name allein ja keinen Rückschluss darauf lässt, ob man erstens aus einem migrantischen Milieu kommt, das ist ja schon mal sowieso fraglich, und zweitens, ob man ein potenzieller Gewalttäter.
Ja, aber dem geht doch schon die Diskussion voran, dass gerade bei in bestimmten Szenarien, dass sich ehrlich machen zu kurz kommt. Und wie gesagt, tough love. Ehrlich machen heißt, wir sagen ehrlich, was nicht gut läuft, genauso ehrlich feiern wir Dinge, die wirklich toll laufen. Anerkennung ist doch das Thema. Sie haben mich gefragt vorhin, wie das in meinem Leben, in meiner Biografie war. Wenn man vielleicht vom Hause aus nicht so viel Liebe und Zuwendung bekommen hat, dann war die Anerkennung immer etwas, was auch einen Motor darstellen konnte. Und ich kann Ihnen sagen, wenn Sie jetzt beispielsweise gerade in Wedding oder Neukölln, da gibt es so viele Kids voller Lebensenergie, total hungrig, die vielleicht auch nicht so eins zu eins in eine Biografie reinpassen, wie wir uns das alle immer vorstellen, aber die so motiviert sind, aus ihrem Leben was zu machen. Vielleicht müssen wir uns Gedanken machen, wie wir da sprechfähig werden, um auch diese Kids nicht nur emotional abzuholen, sondern eine ehrliche Ansprache zu haben, die aus Grenzen setzen und Feiern besteht. Kriegen wir irgendwie nicht hin. Muss niemand in Watte packen. Man kann mit den Kids straight reden. Die sind nicht doof. Die wissen auch, was geht. Und es war nicht das erste Mal, dass in Neukölln und in Kreuzberg in Silvester geballert wurde. Das war schon vor 10 Jahren so. Also deswegen sage ich, ehrlich machen, klare Ansprachen und nicht diese Taten nutzen, um zu ideologisieren, sondern auch gleichzeitig feiern. Und Tough Love ist für mich das Stichwort, was zählen muss.
Wir sind wieder bei der Politik gelandet. Das ist kein Zufall, das ist Ihr Beruf.
Nee, das war trotzdem Ihre Fragestellung.
Ja, das war meine Fragestellung.
Wer mit Namensabfrage kommt, der ist eindeutig mit Sie mein Stiefel in der politischen.
Natürlich. Aber eigentlich waren wir ja bei Ihrem Leben und da käme jetzt, wenn wir es chronologisch betrachten, der Abschied aus der Musikbranche. Warum sind Sie denn, haben Sie sich dann dafür entschieden, nicht weiter im Musikmanagement zu arbeiten? Warum sind Sie da rausgegangen? Warum rein in die Politik?
Ich habe mich nicht entschieden, nicht mehr in der Musikindustrie zu arbeiten. Ich habe nach wie vor noch meine Firmen in der Musikindustrie. Ich bin ja selbstständig gewesen und ich gedenke auch weiterhin, meine Verbindung zur Musikindustrie nicht kappen zu lassen. Das ist etwas, was mich geprägt hat. Ich habe das aufgebaut unter Schweiße meines Angesichtes, wollte ich schon sagen, aber ich habe da sehr viel Herzblut und Liebe investiert und das ist ja auch möglich, also mache ich das. Ich bin aber in die Politik gegangen, weil ich festgestellt habe, dass wir in einer Zeit leben, in der wir gerade für die Kultur vielleicht auch uns als diejenigen, die in der Kultur leben, wirken, arbeiten, mehr engagieren müssen. Es reicht nicht, einfach nur eine Mail an den Verbandschef zu schicken und zu hoffen, dass er das schon irgendwie richten wird. Corona hat gezeigt, dass Entscheidungen in Ausschüsse fallen, dass man am Tisch sitzen muss, dass man mitdebattieren muss, dass man aktiv mitgestalten muss. Und gerade für mich hat das natürlich auch ein Stück weit eine Aufgabe bedeutet, also ein Stück weit ein Opfer bedeutet, für nämlich nicht mehr auf den eingetrampelten Faden weiterzugehen, sondern wirklich was komplett Neues zu machen. Das Leben, was ich bisher kannte, selbstbestimmt und auch nicht wenig erfüllend aufzugeben für eine neue Position, wo ich in einem Verwaltungsapparat jetzt mit eingebettet bin und versuche jetzt im Grunde genommen die Kulturpolitik dieser Stadt aktiv mitgestalte. Das war von mir so gewollt und ich habe wirklich eine tolle Zeit mit diesem großartigen Team, das mich jetzt hier auch wirklich super herzlich aufgenommen hat und wo wir jetzt im letzten halben Jahr auch ein Verständnis füreinander entwickelt haben, denn ich bin ja sozusagen ein Seiteneinsteiger, was viele Vorteile, aber manchmal auch verwalterischen Ablauf einige Hürden mit sich bringt. Wir haben uns wirklich super aufeinander eingespielt. Und ich glaube, das ist jetzt für die nächsten Jahre mit so vielen Themen, die wir auf dem Tisch haben, ein großes Abenteuer, was jetzt beginnt.
Ich habe irgendwo, ich weiß gar nicht, ob es in Ihrem Buch war oder in einem Artikel oder in einem Interview von Ihnen gelesen, dass Sie ein Grund für Ihren Einstieg in die Politik gewesen sei, dass Sie eine bessere Welt für Ihre Tochter hinterlassen wollen.
Das war der zweite Grund. Das war alles während der Corona-Zeit auch. Wissen Sie, ich habe damals, als keiner rausgehen durfte, waren wir nur zu Hause. Und dann hat man Zoom-Calls und dann merkt man, dass plötzlich eine Situation eintritt, mit der niemand gerechnet hat. Also allein dieses Bild, dass alle Konzerthäuser schließen, dass kein Fußball am Wochenende läuft, das konnte sich vor einigen Jahren kein Mensch vorstellen. Das hätte niemand, dass die Flugzeuge alle am Boden bleiben, das hätte kein Mensch geglaubt. Und ich habe halt einfach gemerkt, dass wir in einer Welt vor so viel Widersprüchlichkeiten leben, auch in einer Welt der Angst leben, dass es mir wichtig war, auch purpose-mäßig aktiv einzusteigen, um die Welt, auch die Kulturwelt zu verändern. Und vielleicht ist es etwas, was für Sie selbst später mal als eine Art Motivation dienen kann, vielleicht auch die Welt besser zu machen. Jedenfalls soll sie in dem Wissen aufwachsen, dass es nicht nur immer darum geht, Dinge zu verlangen, sondern dass das Leben halt eben auch dazu aufruft, dass man sich engagiert, dass man sich aktiv für die Gesellschaft engagiert. Und nicht immer nur daran denkt, was habe ich denn eigentlich davon?
Bekommt Ihre Tochter von Ihrem politischen Beruf was mit? Also wenn Sie sagen, Sie wollen sie in die Richtung prägen, ist das zu Hause Thema, was der Papa so in seinem täglichen Beruf macht?
Ja, sie bekommt fast mit, am meisten mit von meinem politischen Leben, weil sie mich am wenigsten sieht. Sie zahlt einen hohen Preis für diese Tätigkeit, die ich jetzt politisch mache. Sie weiß auch, dass ich Kultursenator bin und ich versuche ihr das auch so schön wie möglich zu erklären, wie man das halt einem kleinen Kind erklärt. Aber eigentlich hat sie die größten Opfer zu tragen. Und das ist auch etwas, was mich was mich echt trifft, muss ich sagen. Das ist hart, dass ich so wenig Zeit verbringe, gerade am Wochenenden. Der Kultursenator hat ja die ganze Woche und das Wochenende auch noch dazu. Und das ist auch richtig so, weil es geht natürlich auch darum, dass man die Premieren, die Vorstellungen, dass man Gespräche mit den Künstlerinnen und Künstlern, mit den Machern, Intendanten kommt. Aber wenn man dann einen durchgetakteten Tag am Wochenende, also am Samstag und am Sonntag hat und am Montag direkt um 7:30 hier im Büro ist, dann ist das schon sportlich.
Wir sind jetzt leider mit einem etwas traurigen Ausstieg, aber trotzdem am Ende des Gesprächs angekommen. Ich hätte eine letzte Frage an Sie. Und zwar von einer ehemaligen Rheinländerin. Wir haben das im Vorgespräch schon gehabt. In Berlin, an einen ehemaligen Rheinländer in Berlin. Rheinufer oder Spree? Wo schlägt das Herz? Wo schlägt Ihr Herz?
Oh, das ist jetzt aber eine linke Nummer, ne? Also ich.
einen muss ich mir ja am Ende noch, ne?
Naja, also ich habe ja bei der Beantwortung der Frage, warum ich bei den Grünen war und jetzt bei der CDU immer gesagt, dass ich immer zu dem jeweiligen Zeitpunkt meines Lebens die authentische Version meiner selbst war. Insofern finde ich, muss ich mich nicht zwischen Rheinufer und Spree entscheiden, weil alles beides zu mir gehört und ich werde niemandem Vorzug geben.
Das war auf jeden Fall die sehr diplomatische Antwort.
Weil es die ehrliche Antwort ist in dem Moment.
Vielen Dank für das Gespräch, Herr Cialo.
Dankeschön.
Ich wünsche Ihnen alles Gute, auch für die weitere Arbeit und dass Sie Ihre Tochter vielleicht doch dann öfter mal sehen können.
Dankeschön.